Radio Maria.
Spiritualität.
Ja, und von dieser Sendung begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon ist Corinne Rellstab. Und ich freue mich sehr, dass Anna-Maria Malkusch wieder bei uns zu Gast ist. Schon einige Sendungen haben wir mit ihr gehabt. Sie ist jüdischstämmige Christin. Und darum hat sie ganz einen tiefen Einblick, sowohl ins Christentum als auch ins Judentum. Und immer wenn wir mit ihr eine Sendung haben, dann merken wir, dass wir ein bisschen an die Wurzeln von unserem Glauben gehen. Heute ist das Thema Gebet, Vergebung und Versöhnung im jüdischen und im christlichen Kontext. Ganz herzlich willkommen wieder bei uns hier bei Radio Maria, Anna-Maria Malkusch. Wir freuen uns sehr, etwas zu erfahren über die Art und Weise, wie Gebet, Versöhnung, Vergebung im jüdischen Kontext und auch im christlichen Kontext verstanden wird. Grüß Gott.
Grüß Gott, grüß Gott allen Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, ich kann hier ein bisschen ein Ersatz für die ausgefallene Mystikerin, eben auch durch die Mystik, in dem Fall aus dem Judentum. Aber es ist ja nun letztlich auch die Wurzel unseres Glaubens, also haben wir unsere Wurzeln hier auch gefunden und aus dem Jüdischen kommt ganz, ganz viel heraus. Und ich freue mich sehr, dass ich aus Deutschland hierher kommen konnte, dass es wunderbar geklappt hat und will heute mal ein bisschen anders wie in den letzten Sendungen wirklich dieses Gebet, wie wir es im Hebräischen finden, einen Schwerpunkt, aber nicht nur den Schwerpunkt sein lassen, weil wir ja noch zu den ganz wichtigen Faktoren Vergebung und Versöhnung kommen. Und ich möchte anfangen heute mit einigen Versen aus einem Gebet. Man nennt das Schmone Esre, das 18 Gebet. Es hat also 18 sehr, sehr lange Strophen. Die werde ich jetzt nicht in der Fülle vorbringen, aber damit man einen Geschmack bekommt, wie es in der Andacht, wie es in der Ehrfurcht eines normalen, orthodoxen, auch säkulären Juden, also dieses 18 Gebet wird wohlgemerkt täglich gebetet und von orthodoxen Juden, also noch nicht mal die ultraorthodoxen, die sind noch strenger, auch jeden Tag mindestens einmal. Es beginnt mit gepriesen seist du ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Großer, mächtiger und furchtbarer Gott, höchster Gott der Gnade und Güte erweis, und erschuf das All und denkt der Liebe der Väter und bringt den Erlöser ihren Kindeskindern um seines Namens willen in Liebe, König, Helfer, Retter und Schild. Gepriesen seist du ewiger Schild Abrahams. Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, die Toten belebst du stark in Hilfe. Die Lebenden erhältst du in Liebe, die Toten belebst du in großem Erbarmen. Stützest die Fallenden, heilst die Kranken, lösest die Gefangenen und hältst treu dem Staub Schlafenden. Wer ist wie du, Herr der Gewalten, und wer gleich dir, König, der tötet und belebt und sprossen lässt das Heil? Getreu bist du, die Toten zu beleben. Gepriesen seist du, Ewiger, der die Toten belebt. Du bist heilig, dein Name ist heilig, und die Heiligen loben dich jeden Tag. Gepriesen seist du, Ewiger, heiliger Gott. Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrest den Menschensohn Verstehen. Schenk uns von dir Erkenntnis, Verstehen und Wissen. Gepriest seist du, Ewiger, der begnadet mit Erkenntnis. Bring uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre und nähere uns, unser König, deinem Dienst und führe uns zurück in vollkommener Buße zu dir. Gepriesen seist du, Ewiger, dem die Buße gefällt. Das waren 5 von 18. Aber ich denke, so für den Einstieg ist es ein sehr, sehr gutes Bild. Wir müssen uns vorstellen, dieses Gebet wird täglich, morgens, meistens auch mittags und abends ausgeführt, je nachdem. Aber sehen wir nicht, dass nicht nur diese Wurzel, dass eine Bestimmung da ist, wer Gott ist, der wirklich unser aller Gott, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Also nicht nur irgendein Gott, wie das heute so gerne Buddhismus, Hinduismus, New Age, Esoterik. Es gibt so viel verschiedene Götter, lassen die Griechen und Römer mal außen vor. Aber er hat sich uns offenbart als Yahweh, ich bin der Ich bin. Und hier schon im ersten Vers heißt es, du Ewiger, unserer Väter. Aber auch, und das finde ich schon sehr speziell, in einem täglichen Gebet der Juden, bringt den Erlöser ihren Kindeskindern. Also wir haben täglich dieses Hoffen, dieses Sehnen auf den Erlöser. Sie haben ihn noch nicht erkannt, das wissen wir. Wir haben aber auch nicht nur durchs Zweite Vatikanische Konzil ja mittlerweile klar, dass in dem Sinne wirklich die Juden nicht für den Tod von Jesus, von Jeschua verantwortlich sind. Es waren eben doch noch die Römer, auch wenn sie Verrat geübt haben. Aber diese Sehnen nach dem Erlöser jeden Tag, das ist schon was Besonderes. Wir haben ihn. Und ich möchte wirklich auch mit diesem Anfang mal zum Nachdenken auffordern, wir haben ihn. Wir sollen ihn kennen. Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, wie ich eben immer erkläre, sein eigentlicher Name im Hebräischen. Wir haben ihn, aber kennen wir ihn? Wir sagen, er ist unser Erlöser, unser Erretter. Hier in diesen Versen wird schon ganz klar mehr als einmal, gerade im letzten Vers, unser König, wir wollen dich kennenlernen. Bring uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre und nähre uns, unser König, deinem Dienst. Wie viel ist hier drin, auch in gerade jetzt mal nur dem fünften Vers, an Liebe, an Wollen? Wie gesagt, sie haben es noch nicht ganz geschafft. Wir kommen später noch zu diesem ganz besonderen Tag, der in zwei Tagen ist, Rosh Hashanah. Das hat dann mit was Neuem zu tun, mit Versöhnung. Das geht dann in Yom Kippur hin. Aber ich weise noch mal auf diese Intensität hin, das tägliche Sehnen auszudrücken. Und dann schon im zweiten Vers, du bist mächtig in Ewigkeit. Dann haben wir wirklich Jesaja vollkommen wiederholt. Du stützest die Fallenden, heilst die Kranken, lösest die Gefangenen und hältst Treue den im Staub Entschlafenen. Das sind Dinge, die haben mich so fasziniert an den hebräisch-jüdischen Gebeten. Also ich habe es extra mitgebracht, Corinne kann sehen, ich bin bewaffnet hier mit Gebetsbüchern im positiven Sinne. Also ich lehre ja über Gebet, gerade auch in der katholischen Kirche, viel mit Frauen über Fürbitte. Ich habe sicherlich 20, wenn nicht sogar bis zu 30 verschiedene Bücher, auch aus dem katholischen Bereich, auch Gebetsbücher, also nicht nur Lehrbücher, aus dem freikirchlichen Bereich, aus dem messianischen Bereich, kamen sie neu dazu. Und ich war absolut von den Füßen gezogen, mit welcher Ehrfurcht im täglichen Leben der Jude seinem, unserem Gott begegnet. Wir haben ihn, aber kennen wir ihn? Wir haben ihn, aber kennen wir ihn in dem, was er tun kann? Heilen, freisetzen, versöhnen? Ist das für uns nicht schon so selbstverständlich geworden? Ich habe in diesen letzten 4 Wochen eine sehr intensive Gebetszeit gehabt, weil wir vor sehr, sehr intensiven Tagen stehen. Der Monat vor Rosh Hashanah und vor Yom Kippur, die jetzt in den nächsten Tagen eben starten, nennt sich Elul. Und Elul ist ein Monat, in dem der Bräutigam im Jüdischen, bitteschön, seine Gemeinde, sein Volk besucht und schaut, was es zu verändern gibt. Es ist ein Monat, der sehr intensiv mit Gebet, mit Bitte um Vergebung, mit Versöhnung, das kommt dann zu Yom Kippur sehr stark in den Vordergrund, zu tun hat mit Reinigung. Also wenn der Bräutigam jedes Jahr aufs Neue sich diese Zeit nach rabbinischen Traditionen eben auch heraus nimmt, nochmal ganz intensiv dem Volk, seinen Kindern, wir haben das gerade gelesen, erlöse ihren Kindeskindern, den Kindeskindern zu begegnen, um sie, wenn man sich die Zeit nimmt. Das ist Voraussetzung. Wenn man sich die Zeit nimmt, auf Flecken und Runzeln hinweist. Und ganz zum Schluss werden wir heute noch ein bisschen was über die Braut hören, die eigentlich aus Juden und aus Christen bestehen sollen. Also Epheser 2, wir kommen da nochmal hin, aus Juden und Christen. Und wer waren die ersten Christen? Das war die Urgemeinde in Jerusalem, die fast ausschließlich anfangs aus Juden bestand. Dann kamen immer mehr Heiden dazu. Aber dann ging das Ganze in Rom so richtig los. Und Paulus hat uns ja da einiges dann erzählt. Und so sind wir in der römisch-katholischen Kirche, sind wir hier quasi die direkten Nachfolger der Urchristengemeinde, zumindest in den Anfängen. Und doch haben wir vieles anfangs übernommen, eine Weile weitergeführt und wir verlieren es. Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott heute für uns alle, also speziell auch mit dieser Sendung, uns bewusst machen will. Unsere täglichen Sorgen, unser Einerlei, unsere Tretmühle lässt uns vergessen, lässt uns die Prioritäten anders setzen, wie er es für uns ursprünglich vorgesehen hat. Und das tut ihm weh. Denn daraus resultiert diese Selbstverständlichkeit. Ich habe vorhin gerade das so ein bisschen angesprochen. Das ist so, wir kennen ihn. Er ist unser Erlöser, natürlich, er ist Jesus. Aber wir nennen ihn eigentlich noch nicht mal bei seinem eigentlichen Namen. Und diese griechische oder römische Übersetzung ist nur ein kleiner Teil dessen, was er wirklich ist. Und ich glaube nicht, dass jemand von uns es gerne hätte, wenn er nicht bei seinem eigenen Namen gerufen wird. Aber das ist nur ein Teil der Sache. Wenn wir alles so selbstverständlich nehmen, dann ist Undankbarkeit die Folge. Es ist doch alles so. Wir haben die Schrift, wir haben die Bibel in der Fülle. Nutzen wir sie wirklich?
Wir haben ihn, Sie haben das mehrmals gesagt, ob wir ihn kennen, ist eine andere Frage. Aber im jüdischen Gebet kann man ja sagen, da ist immer noch die Sehnsucht.
Absolut.
Die Sehnsucht auch etwas ganz Tiefes.
Absolut.
Aber wir haben die Möglichkeit, in seiner Gegenwart zu sein, wenn wir ihn haben.
Genau.
Ist denn das im jüdischen Gebet nicht möglich, ganz in seiner Gegenwart zu sein?
Doch, also ich würde schon sagen, ich erlebe das, wenn ich in Synagogen bin. Ich würde nicht sagen in jeder Synagoge, aber das auch nicht in jeder christlichen Kirche, in der ich schon bin. Und ich komme sehr, sehr viel rum in Europa. Die Gegenwart hat was mit Herzenshaltung zu tun, mit wirklichem Sehnen zu tun. Und so wie es nicht jeder Jude ganz aus dem Herzen heraus, auch der säkuläre Jude hat viel verloren von den Ursprüngen, so sind auch wir Christen nicht immer mit der Gegenwart Gottes so beschenkt, wie wir es gern hätten. Und ich habe es heute Morgen noch erlebt, wo ich noch in Deutschland war und wir mit einer Frauengruppe eine Gebetszeit hatten, auch hier für diese Sendung. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Deutsche sich für eine Erweckung in der Schweiz gebetsmäßig stark machen. Richtig mit Freude, richtig, weil diese Verbundenheit der ethnischen Wurzeln, der Sprachgemeinschaft, jeder hat schon seins. Es geht nicht darum, daraus einen Einheitsbrei zu machen, sondern die Liebe zum Nächsten. Und ich weiß noch vor wenigen Jahren, als ich eben das erste Mal so richtig intensiv am laufenden Band in der Schweiz war, ist mir sehr viel Ablehnung als Deutsche entgegengefallen. Und wir haben es noch gar nicht vom Jüdischen, nur mal vom Deutschen. Und es sind noch alte Wunden. Das sind noch alte Wunden. Aber die halten uns ab von der Gegenwart Gottes. Und manchmal wird jemand fragen, ja, wie kann denn das sein? Wenn wir das Wesen Jesu ein bisschen näher in der Schrift studieren, und wir haben ja die Fülle der Schrift, wir haben das Neue Testament, aber wir lassen so oft das Alte Testament, was uns ja die Bündnisse als Grundlage, damit wir verstehen, die Tora, die fünf Bücher Mose, sind ja nun mal kein Gesetz, es sind Anleitungen, es sind Richtlinien, Wegweiser, man nennt es Neudeutsch auch Leitplanken, aber es hat was mit Anweisungen für einen göttlichen täglichen Weg. Und bleibe ich darauf, kann ich in die Gegenwart kommen, als Jude wie als Christ. Es ist mein Ausstrecken nach der Heiligkeit des Herrn. So unvollkommen ich bin. Wir haben ja im Oktober einen wunderbaren Einkehrtag geplant über die Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören oder den Herrn Jeshua, den Vater, den Heiligen Geist vor allem eben wahrzunehmen. Und da wird sicherlich noch einiges sein. Aber diese Gegenwart, die wir erleben können, wir haben sie heute Morgen erlebt, nur weil wir für den Bruder, die Schwestern in der Schweiz eingestanden haben. Nur weil wir eben in der Liebe zueinander, ohne Grenzen, ohne ethnische oder kulturelle Hinderungsgründe, füreinander eingestanden sind. Und die Gegenwart Gottes war sofort da, und zwar mächtig.
Sie haben auch vom Bräutigam gesprochen. Wir sind auch als Kirche Braut. Mhm. Und da ahnt man ja schon, dass da diese Liebesbeziehung so ganz stark ist.
Das ist absolut richtig. Und die Juden lieben das Hohelied. Das gehört ja zu ihrem Bereich. Also das Hohelied ist im Alten Testament integriert. Also ich halte sehr, sehr viele Vorträge über die Braut. Und auch wenn das jetzt heute nicht Thema ist, weil wir ja noch ein bisschen auf Gebet und Versöhnung kommen wollen, so viel vielleicht mal zum Überlegen. Wir in der Kirche denken und sagen, wir sind Braut. Aber würdest du als Hörer, Frau oder Mann, ein Baby heiraten? Wieso Baby, fragt man da ja. Ich bin jetzt 40, 50, ich bin gerade 60 geworden. Du kannst 20 oder 30 Jahre gläubig sein, du kannst getauft sein, zur Kommunion gegangen sein. Aber wenn ich keine Beziehung, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, Corinne, wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe, wenn ich keine Beziehung zu Abba Adonai habe, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Braut. Also nicht umsonst haben wir das Beispiel, das Gleichnis von Jeshua über die 10 Jungfrauen. Nur 5 hatten die volle Kanne mit Öl. Also das würden wir dann schon mal noch zum anderen Zeitpunkt vielleicht eingehen wollen. Aber es stimmt, es hat mit dem Gebet heißt hinwenden zu Gott.
Ganz herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch, für diese ersten Gedanken. Wir hören ein Musikstück und vertiefen uns dann weiter ins Gebet im christlichen und jüdischen Kontext.
Thank you.
Wir sind in der Sendung mit Anna-Maria Malkusch und machen uns heute Gedanken über Gebet, Vergebung und Versöhnung im jüdischen und christlichen Kontext. Anna-Maria Malkusch, wie beten denn jetzt Christen und wie beten Juden?
Wie ich würde, ich habe ja nun wirklich Erfahrung. Das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist. Und mein Gebetsleben hat sich in den letzten 10, 15 Jahren radikal verändert. Ich würde sagen, es ist nicht so viel Unterschied. Es hat wirklich mit dieser Haltung der Dankbarkeit, mit der Haltung der Ehrfurcht und mit dem Wissen und richtig auch in sich selbst aufnehmen, dass wir es mit einem allmächtigen Gott zu tun haben, der trotzdem so nah bei uns ist. Er ist ja in der Person seines Sohnes, ist er Mensch geworden und ist dann wieder auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel. So beten wir. Und diese Unterscheidung ist genau das, was uns so häufig separiert, also teilt, spaltet. Wir haben zum Beispiel ursprünglich diesen einen wahren Gott. Und der ist für die Juden und bleibt es auch erstmal nur Yahweh. Es ist die Einheit, die Einheitlichkeit. Und interessanterweise sagen wir in der Kirche sowohl Dreifaltigkeit wie Dreieinheit. Die Dreifaltigkeit ist das, was den Juden extreme Schwierigkeiten macht, weil Götter, Götzen ist für sie eine Mehrfachheit. Dreieinigkeit, das verstehen sie. Und sie, wenn ich sie drauf anspreche, was ja nun auch vorkommt, wenn ich wieder im Oktober in Israel mit einer Frauengruppe sein werde, dass wir im Alten Testament den Heiligen Geist bereits haben. Denn das wurde ja erfüllt. Wir hatten die Bauherren des Tempels und es sagt ganz klar, sie sind vom Geist erfüllt. Propheten sind vom Geist erfüllt. Die ganze Schrift spricht von einem Erlöser. Und zwar das ganze Alte Testament. Dieses Grenzensetzen hat leider ein bisschen angefangen, auch im Rabbinischen durch diese starke Trennung von rein und unrein. Aber das ist ihnen extrem wichtig. Wir haben in der Tora, wir haben im dritten Buch Mose eine klare Definition, im vierten auch, was rein und was unrein ist. Wieder mal ein anderes Thema für eine andere Sendung. Aber das hat sie so in ihrem Innersten gepackt, denn Yahweh Adonai, unser Gott, unser aller Gott, ich betone es immer, immer wieder, es ist der Gott der Juden und der Christen, es ist das eine und dasselbe, er ist rein, er ist heilig. Und den Juden ist schon sehr früh, gerade auch über die Rabbiner, bewusst geworden, wir können nicht in seine Gegenwart kommen, wenn wir unrein sind. Und dafür gibt's Rituale. Wir haben, wie gesagt, Rosh Hashanah, da kommen wir nachher noch drauf. Wir haben Yom Kippur, das ist 10 Tage später. Ganz, ganz besondere Zeit. Und die dient den Juden jedes Jahr aufs Neue, weil das ganze Jahr schaffen wir ja. Wir sind berufstätig, wir haben Kinder, wir haben Haushalt, wir haben dies und jenes. Da kommen viele Dinge für den normalen, durchschnittlichen Menschen ja ein bisschen kurz. Das ist eine ganz andere Sache. Aber dieses Reinsein hat die Rabbiner dazu geführt, dass sie sich richtig, richtig abgegrenzt haben. Und jeder Goyim, also jeder Fremde, jeder Heide, war unrein. Ganz automatisch. Weil Gott sich ja diesen Augapfel, dieses Volk auserwählt hat. Da können sie nichts dafür. Das ist Gottes Erwählung und Gottes Gnade. Sie haben vieles, vieles gerade eben auch aus der Schrift gehalten, gepflegt. Aber bedauerlicherweise haben alle Menschen, das ist bei den Juden genauso wie bei uns als Christen oder als Freikirchler oder Charismatiker oder Pfingstler oder was auch immer, wir kommen sehr schnell mit Menschenlehre damit hinein, mit Auslegungen. Was könnte es sein? Und wenn wir uns jetzt Jesus betrachten, Jeschua hatte nie Probleme mit Unreinheit. Der hat eine Frau, die Ehebruch betrieben hatte und gefasst wurde. Er hat zu diesen Pharisäern, die da standen, und er schrieb ja was in Sand, und es gibt tolle Auslegungen, dass er Namen in den Sand geschrieben hat. Also steht so nicht in der Bibel, aber dass er Namen in den Sand geschrieben hat, weil er war ja nun auch bekannt, auch als Prophet. Und es heißt in der Bibel, es ist Mann und Frau, die im Ehebruch gesteinigt werden. Also sind ja zwei verschiedene Parteien. Aber hier hatten wir nur die Frau. Wo war der Mann zum Ehebruch? Und Jesus schrieb nur in den Sand. Und ich denke mal, das ist gar nicht so abwegig, dass einige von den Pharisäern da drauf guckten und sehr wohl sahen, was da drauf steht. Und er sagte nur, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, und alle gingen weg. Wir haben viele, viele Beispiele. Überall, wo Jesus geheilt hat, Jeschua hat immer mit den Unreinen, mit den Aussätzigen, das war das Schlimmste überhaupt. Aussatz bedeutete Tod in der damaligen Zeit, weil es ja eine ansteckende Krankheit war, und Leprosy, also Lepra ist ein Teil von Aussatz. Also wir wissen auch heute noch, dass das nicht gerade so ohne ist. Er hatte keine Probleme damit. Er reinigte und heilte. Und wir haben jetzt ein psychologisches Problem, nämlich Ablehnung. Wenn ich mich ausgrenze, wenn ich alles in schönes Gärtchen und richtig große Mauern um mich herum baue, dann sehen wir unsere Problematik darin, ja, da kommt ja keiner rein. Aber in der Psychologie heißt es, derjenige, der abgelehnt wird, das wissen wir also wirklich aus den normalen Verhaltensweisen, der lehnt selber ab. Es ist die tiefste Wunde, die ein Mensch in seiner Identität, in seinem Menschsein haben kann. Kommen wir dann zu meinem anderen Bereich, nämlich Trauma und Traumaseelsorge. Aber wenn ich ablehne, lehne ich selbst ab. Also da haben wir einen, der baut seine Mauern, und der andere sagt, ja, wenn hast du Pech gehabt, ja. Also wenn du Mauern baust, ich kann das schon mal lange. Und die Urchristengemeinde hat versucht, eigentlich diese Mauern zu überwinden. Die Urchristengemeinde, die nur anfangs voll aus Juden bestand, denn Jesus sagte ganz klar, ich bin nur zu dem Volk der Juden gekommen. Die Samaritaner waren ja Heidenjuden, kann man sagen, weil sie so vermischt waren. Trotzdem hat er viele auch geheilt. Dann kamen mehr und mehr Heiden dazu, und sie haben die Tora gehalten, auch Jesus. Sie haben die Feste gehalten, sie haben alle Anweisungen Gottes gehalten, und zwar nicht. Jesus war zwar noch nicht erhöht, er war noch nicht gestorben, aber es gehörte zum Gehorsam des Sohnes, das, was der Vater gegeben hat, auch zu halten. Und es ist auch unsere Aufgabe. So, jetzt habe ich also hier jemand, der hat sein Häuschen gebaut und hat einen Zaun drumherum gezogen. Die Judenchristen waren das Bindeglied. Sie waren damals überhaupt nicht auffällig. Man hat eher gemeint, das war so eine kleine jüdische Sekte oder so. Sie waren im täglichen Leben vollkommen integriert und haben das mit dem, was da war, an Schätzen aus der Schrift, auch in ihrem Gebetsleben, auch mit ihren Brüdern und Schwestern gelebt. Auch die Heidenchristen, die mehr und mehr dazu gekommen sind. Dann kam eben ein Bald durch diese Reinheit, Unreinheit, nachdem das ja dann Riesenformen angenommen hat und von Rom eine völlig neue Dimension durch Konstantin bekommen hatte, der aber leider eben alles Jüdische abgehackt hat, alles abgeschnitten hat, unsere ganzen Wurzeln weggemacht haben, da war plötzlich die Verbindung weg. Und dann kam die Ablehnung. Wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich dich auch nicht. Und Konstantin hat uns das wirklich beschwert, das beschert leider im Negativen, dass wir von all dem weggerutscht sind, um ein Reich zu evangelisieren, das wir manpowermäßig sagt man in Englisch noch gar nicht Kunden, weil wir hatten ja gar nicht so viele Leute. Aber wir haben das aufgegeben. Und dann ist ein neuer, es ist etwas Neues entstanden, aber Jesus ist nicht gekommen, eben um eine neue Religion zu schaffen, sondern ein Königreich. Er sagt ja immer, Königreich, ich bin gekommen, das Königreich euch zu verkünden. Ich bin gekommen, euch den Vater zu bringen. Und ich glaube mit ganzem Herzen, dass Epheser 2, in dem es klar heißt durch Paulus, Jesus Christus, ist gekommen, um die Mauern einzureißen zwischen Juden und Christen, auf dass ein neuer Mensch entstehen oder kommen kann, dass das was mit Versöhnung zu tun hat und dass wir genau in dieser Zeit jetzt auch leben. Denn wir müssen etwas für die Versöhnung beitragen. Das fällt nicht vom Himmel. Ich muss meine Urteile, ich muss meinen Richtgeist ganz persönlich, ich selbst, wie ich hier hinter Mikrofon stehe, wie sicherlich auch jeder Hörer, wie sicherlich auch jeder Jude. Wenn wir in unserem Richten, in unserem Urteilen, in unseren Vorurteilen bleiben wollen, wenn wir die Wunde nicht erkennen, die in dieser Tiefe aufgerissen ist, wird es uns schwer fallen, um sehr, sehr vorsichtig zu sein, das, was in Hesekiel 37 als das Zusammenführung zweier Stäbe, zweier Hölzer, Nordreich, Südreich, durch Jesus Christus, durch Jeschua eben auch angekündigt wird, dass wir das selbst lesen. Also zu dem Thema Nordreich, Samaritaner, die ja in die Nationen verstreut sind, das sind wir heute. Die meisten von uns, das, was im Nordreich verstreut wurde wegen viel, viel Sünde, Gott hat ja oft genug darüber gesprochen, das ist in die Nationen gegangen. Wer sind wir? Wir sind die Nationen. Auch in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, die daraus herausgewachsen ist. Das ist ein sehr spannendes Thema, passt jetzt nicht zum Gebet rein, aber das, was da reinpasst, und wir haben es ja von Vergebung und Versöhnung. Und das möchte ich zum Nachdenken einfach auch sagen, wenn Jesus uns, und das hat er definitiv, durch das Kreuz, alle Versöhnung, alle Vergebung, den Weg frei zu machen für den anderen, auch wenn er uns im Moment ein bisschen fremd ist. Warum gehen wir ihn dann nicht? Ich lasse bewusst eine kleine Pause. Warum gehen wir ihn dann nicht? Wir sind, wenn man es genau nimmt, und das hat auch das Zweite Vatikanische Konzil in gewisser Weise mit ausgesprochen, wir sind Zweitgeborene, wir sind nicht Erstgeborenen. Erstgeborener ist und bleibt Israel, Erstgeborener ist und bleibt das jüdische Volk. Das ist auch durch die Schrift hinweg, durch die Bibel, vorne bis hinten, immer wieder auch durch Paulus belegt. Paulus sagt dann, Gott bewahre, ja, dass das anders sein soll. Das heißt nicht, dass der Erstgeborene gut und perfekt und alles schon kann und alles schon weiß. Im Gegenteil, da gibt's genauso viel Vorurteile, da gibt's genauso viel Mauern. Aber wenn wir doch schon etwas haben, was sie sich ersehnen, täglich aufs Neue, haben wir dann nicht wirklich auch die Verpflichtung, ich meine das wirklich ernst, weil wir hatten es in den letzten Sendungen ja auch mal von Bund. Und ein Bund hat Rechte und Pflichten. Und die Rechte, dass Gott uns versorgt, die Rechte, dass Gott uns heilt, dass er uns beschützt, das ist wunderbar, wenn ich wirklich im Bund auch drin bin. Aber die Pflicht muss ich auch sehen als gläubiger Mensch. Und die Pflicht ist auch für den Bruder einzustehen. Wir hatten letztes Mal, als es um das Gottesbild ging, eine sehr, sehr tiefe Zeit. Und irgendwo steuern wir, glaube ich, da wieder hin, weil es uns in der Tiefe ja erhellen soll. Jesus will ja als Licht der Welt in unsere Herzen hinein. Wenn mein Herz voller Steine ist und Vorurteile, Urteile können Steine sein, Sorgen können Steine sein, schwierige Lebensgrundlage können Steine sein. Wenn ich also ein hartes Herz bekommen habe und weiß es noch nicht mal, wie will ich dann das Licht in mein Herz hineinlassen? Aber das ist das Nächstenliebe Gebot. So viele Christen sagen ganz klar, ja, wir brauchen das Alte Testament nicht mehr. Wir haben ja das Nächstenliebegebot, den neuen Bund, und damit hat sich's Nächstenliebegebot. Ich sag ja, und was steht im Nächstenliebegebot? Liebe Gott zuerst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und dann den Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Teil meiner Hauptaufgabe, auch in der Traumaseelsorge. Liebe ich Gott wirklich mit ganzem Herzen? Wo liegt mein Herz sonst noch? Was? Wo ist mein Herz fremdgegangen? Wo ist meine Zeit, mein Geld hingeflossen? Wenn ich mehr in der Freizeit, wenn ich mehr im Fitnesssport, wenn ich mehr in meiner Arbeit hänge, dann hängt mein Herz hier. Da habe ich einen Götzen, schlicht und ergreifend. Mit meiner ganzen Seele. Die Bibel ist voll davon, dass wir eine zerschlagene Seele haben können, dass Sorgen unsere Seele belasten und sogar zerschlagen können. Viele traumatische, also schwere Erlebnisse in unserem Leben zerschlagen unsere Seele. Wenn ich eine zerschlagene Seele habe, wie will ich es Ihnen mit ganzer Seele lieben? Ich mache mir das nicht bewusst, ich bete es. Ich spreche es aus, jeder Pfarrer, jeder Pastor, Älteste, du kannst in Freikirchen gehen, jeder Art. Wie in jede katholische Kirche. Es ist ein Standard, es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber tun wir es wirklich? Können wir das überhaupt? Wir haben Kraft. Kraft ist auch ein Synonym für den Heiligen Geist. Liebe ich ihn wirklich mit ganzer Kraft oder ist da nicht viel, viel eigene Kraft dabei? Also, wenn ich das Nächstenliebegebet auseinandernehme, dann komme ich jetzt leider von unserem Thema Versöhnung ab, also müssen wir es auch wieder verschieben. Aber ich mache das gar nicht. Ich bin es nicht. Und es ist Zeit, ehrlich zu sein. Es ist Zeit, wirklich zu beten und sagen, Herr, ich kann es gar nicht. Das Nächstenliebegebot ist die Essenz der 10 Gebote und die sind im Alten Testament. Ich kann nicht einfach Anweisungen und Richtlinien weglegen und das andere gar nicht verstehen, dass ich in der Lage überhaupt nicht bin.
Ganz herzlichen Dank, Anna-Maria Malkusch. Das sind sehr tiefe Gedanken. Da wollen wir wieder ein wenig Musik hören. Ja, bei dieser ruhigen Musik haben wir auch ein bisschen dürfen in die Tiefe gehen, ein bisschen darüber nachdenken, wie Gott in seiner Liebe mit uns ist, wenn wir uns zum Gebet erheben und uns mit ihm in Verbindung bringen. Gebet, Vergebung und Versöhnung. Heute schauen wir, wie es im jüdischen und im christlichen Kontext aussieht. Anna-Maria Malkusch führt uns noch ein bisschen weiter. Gebet und Liebe, das hängt auch zusammen. Sie haben noch eine weitere Stelle, die Sie uns mit uns teilen möchten.
Ja, wir sind ja, auch wenn eine wunderbare, schöne Musik da ist, sind wir hinterm Mikrofon trotzdem eifrigst mit so vielen guten Gedanken beschäftigt und merken gar nicht, dass die Zeit schon vorangeschritten ist und wir ja wirklich auch noch Hörer einladen wollen. Aber ich hatte am Anfang Rosh Hashanah erwähnt. Rosh Hashanah ist der in 2 Tagen gefeierte Tag des Shofars. Das heißt auch Yom Teruah oder Tag des Blasens, des Shofarblasens, der Posaunenschall oder auch Tag der Erinnerung und Tag des Gerichtes. Und dieser Klang des Shofares, der hat was mit dem heiligen Gott. Der hat mit Blut und mit Opfer, mit Kampf und Befreiung zu tun, denn das Shofar ist entstanden, als Abraham Isaak opfern wollte. Oder, und wirklich im Gehorsam. Und das ist unser zentrales Thema, auch im Gebet, hinwenden zu Gott, Kommunikation mit dem Herrn. Abraham war gehorsam und hat das Einzigste, das ihm Wichtigste, doch letztlich bereitwillig geopfert. Und Gott wollte ihn nur prüfen. Und wir können nicht einfach sagen, ja, das hat er schon vorher gewusst. Ich denke, das ist der Sache echt nicht gerecht zu werden. Ich bin durch viele solcher Prüfungen gelaufen. Und ich kann mit ganzem Herzen bezeugen, das war nie vorher so, dass ich gewusst habe, wie die Prüfung ausgeht. Ich wusste noch nicht mal, dass ich in einer Prüfung war. Gott macht das nicht so, dass er sagt, wie in der Schule, ach übrigens, jetzt machen wir einen kleinen Test. Und dann schauen wir mal, ob du 1 oder ob du 6 oder irgendwo zwischendrin liegst. Sondern es sind Stufen und Wegegänge. Und jetzt hatten wir also diesen Widder, der Ersatz wurde für das menschliche Opfer von Isaak. Und das Widderhorn ist eben das Shofar. Deswegen, wir haben Blut, das ist geopfert worden. Wir haben Blut, wir haben Kampf, wir haben Opfer. Das hat mit dem Shofar zu tun. Und Gott selbst hat diese Hörner eben eingesetzt und die messianischen Juden sehen eben diesen Rosh Hashanah, diesen Tag des Posaunenschalls als Hinweis auf die Endzeit und die Wiederkunft Jesu. Also es ist ja schon ein bisschen länger. Wie gesagt, die messianischen Juden gibt's ja nun schon 2000 Jahre. Aber es geht eben darum, dass Jesus, dass Jeshua die absolute Autorität über sein Reich antritt. Und das ist in 2 Tagen. Und dieses in etwas Hineues, Rosh Hashanah heißt auch Haupt des Jahres. Nicht nur eben Tag des Posaunenschalls, aber darüber steht einiges in der Bibel über den Posaunenschall. Es hat immer mit einer neuen Zeit, es hat immer mit einer neuen Ära, es hat mit einem neuen Kreislauf zu tun. Und der beginnt eben in zwei Tagen am 21. Und da will ich, weil wir ja Gebet auch noch haben, nur einmal einen kleinen Ausschnitt wieder vom Avino Malkeno, unser Vater, unser König, uns vorlesen, weil es hier eben eine 10-tägige intensivste Bußzeit beginnt, die bis Yom Kippur, dann 10 Tage später, zum Tag der Versöhnung führt. Und da heißt es, unser Vater, unser König, wir haben vor dir gesündigt. Unser Vater, unser König, wir haben keinen König außer dir. Unser Vater, unser König, erneuere uns ein gutes Jahr. Unser Vater, unser König, schreib uns ein in das Buch eines guten Lebens. Jetzt muss man wissen, dass Rosh Hashanah die Bücher des Lebens, auch darüber wird in der Bibel geschrieben, geöffnet werden. 10 Tage später, Yom Kippur, werden diese Bücher für das Jahr wieder geschlossen. Also das waren die ersten Zeilen, ähnlich wie das 18-Verse-Gebet von einem ganz, ganz langen Bußgebet. Ich kann es gerne auch jemand weitergeben, wenn er daran Interesse hat, dass er es mal ganz eben auch haben kann. Das lässt sich auch im Internet nachgoogeln. Aber schaut, wie inniglich das Verhältnis zum Vater ist. Jeder Satz beginnt: unser Vater, unser König. Und die Bibel sagt uns: Abba, lieber Vater, sollen wir rufen. Abba ist das zärtliche Kosenamewort für Vater. Vater ist die zweite Seite des väterlichen Seins, nämlich der, der ein bisschen strenger ist, der uns dann auch mal korrigiert oder die Ohren lang zieht. Aber es geht hier um Buße, es geht hier um Vergebung und wir alle müssen anfangen, wirklich ernsthaft um Vergebung zu bitten. Ernsthaft den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, bitten, dass er uns zeigt, wo ich Flecken, wo ich Runzeln habe. Es geht noch, also jetzt einfach noch für den Rest des Tages auch noch ein kurzer Vers, wo es heißt: Wir wollen künden die Gewalt und die Heiligkeit des Tages, denn er ist furchtbar und schrecklich. Rosh Hashanah ist auch ein Sinnbild für Tag des Gerichts. An ihm erhebt sich dein Reich und wird gefestigt in Gnade dein Thron. Und du sitzest darauf in Wahrheit. Alle Geschöpfe der Welt lässt du an dir vorbeiziehen. Wie ein Hirte musterst du deine Herde. Du schaffst ein Schicksal jedem Geschöpf und du schreibst ihren Urteilsspruch. Am Anfang des Jahres geschrieben und am Versöhnungstag, also Yom Kippur, gesiegelt. Also ich kann die anderen gar nicht alle noch anreißen. Wenn ich jetzt jede Zeile mit euch durchgehen würde, haben wir so viel Input, dass eine ganze Sendung daraus werden kann. Wir haben den Hirten hier angesprochen. Wir haben den Tag des Gerichtes angesprochen. Wir haben dieses bildlich, wir ziehen an ihm vorbei, wie in einem Kreislauf. Das war die allererste Sendung, die wir im Januar gemacht haben, wo wir über das hebräische Denken gesprochen hatten, dass es in Kreisläufen, dass es zyklisch ist und dass es dann in Jahren, in 7 Jahren und 50 Jahren, und das hatten wir ja auch mal, Jubeljahr war zwischendrin mal dran. Jetzt in 2 Tagen, einfach, dass es uns bewusst wird, gibt uns der Herr im, und das ist im 3. Mose 23 vorgegeben. Es ist keine Erfindung, es ist kein Ritual, es ist keine menschliche Lehre, sondern Jesus hat es gelebt, jeden Tag aufs Neue. Und er hat den Matthäus gesagt: Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und erfüllen ist, er hat es auch gelebt. Und er hat noch weitere Prophetien, die erst durch ihn, durch seine Person in Erfüllung gehen konnten, den Menschen gezeigt. Haben wir nicht auch diese Aufgabe, wirklich diese Pflicht zu sagen, wenn Rosh Hashanah uns in etwas Neues führt, jedes Jahr ein Stückchen weiter in Reinigung und Heilung, Heiligung. Wenn Epheser 2 uns ganz klar sagt, dass Jesus gekommen ist, er hat ja selber gesagt, das Heil kommt von den Juden. Und es hat nicht nur mit ihm selber als Jude zu tun, sondern einfach auch mit dem, was als Priestervolk gedacht ist. Und das sollen wir ja letztlich auch sein. Aber wenn ich Priester sein will, wenn ich zu diesem neuen Menschen ohne diese Mauern, ohne dieses abtrennen, mein eigenes Gärtchen, meine eigene Religion. Ich bin besser. Bin ich als Katholik besser wie als Evangelischer oder Freikirchler? Umgekehrt genauso. Bin ich als Pfingstler so viel besser wie das, aus dem ich gekommen bin? Ja, wir müssen ja die Entwicklungsperiode sehen. Es war Urchristengemeinde, dann kam katholische Kirche, ist ein älterer Bruder, er ist ein älterer Bruder. Wenn ich vom Evangelischen her den älteren Bruder katholischen Kirche, den katholischen Bruder oder die Schwester ablehne, weil manches in noch nicht ganz der Schrift entsprechend in ihren Augen auch ist, dann ist das hier keine Grundsatzfrage zum Diskutieren, sondern wirklich nur zu fragen, Herr, wo ist bei mir selber Abgrenzung? Wenn es doch um dein Königreich geht, wenn es doch um dich selber geht, Jeschua, um meine Beziehung zu dir und du hast diese Wand eingerissen, warum lasse ich zu, dass sie wieder aufgebaut wird? Und das ist eben auch teilweise theologisch bedingt, aber wir haben alle nicht Theologie studiert. Ich habe nur 2 Semester studiert. Und dann hat mich Gott wirklich wieder rausgezogen. Ich hätte es weitermachen können, aber das ist auch eine andere Geschichte. Es ist nicht Theologie allein, die uns die Wahrheit vermittelt. Es ist die Schrift. Und so haben wir, liebe Corinne, ja mal angefangen. Im Januar. Wir wollen die Wurzeln unseres Glaubens. Wir wollen die Wurzeln unserer Geschwister kennenlernen. Wir wollen den Bruder wieder besser kennenlernen. Und dazu muss ich mich auch öffnen. Auch in dem, was er ist. Nicht in dem, ob er falsch oder richtig liegt. Ich kann ihm das sagen. Ich kann Jesus sagen, Herr, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das nicht richtig. Tu was. Und dann hat aber persönlich ganz so, wie es ist, Jesus immer zu mir gesagt, ich tue gerne was. Darf ich bei dir anfangen?
Das ist wie ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Wir haben uns heute Gedanken gemacht über Gebet, Vergebung und Versöhnung im jüdischen und christlichen Kontext. Wir freuen uns sehr. Am 19. Oktober werden Sie einen ganzen Tag bei uns sein und diesen Einkehrtag halten, wo Sie uns ein bisschen auf die Spur helfen, wie wir die Stimme Gottes besser hören können.
Ich würde gerne wirklich noch beten mit uns zusammen. Also wenn jetzt keine Anrufe da sind, dann würde ich wirklich von ganzem Herzen uns alle mit einbeziehen und dass wir uns an unseren Vater wenden und von ganzem Herzen jeder Einzelne von uns sagen kann, aber lieber Vater, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, als dein Liebstes wahrlich geopfert. Abraham musste es nicht. So wollen wir dir auch das, was dir nicht wohlgefällt in unserem Leben, in unserem Geist und in unserer Seele geben. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du, Jesus Christus, der alle Mauern, alle Abgrenzung, alle Separation, alle Spaltung, alle Besserwisserei und alle eigene Gerichtsbarkeit und so viel mehr überwunden hast am Kreuz, dass du mit uns, mit mir persönlich vorangehst, dass der Heilige Geist, der Ruach, mir zeigt, wo ich noch Flecken, wo ich noch Runzeln habe, mir zeigt, wo mein Herz noch nicht ganz bei dir ist, mir zeigt, wo meine Seele verwundet ist, damit ich es dir hinhalten kann und du mich in deiner Kraft, Jesus, Jeschua, dass du mich heilst. Wir stellen uns auf dein Wort, dass du gekommen bist, uns zu heilen, Blinde sehend, Lahme gehend, Stumme sprechend und Taube hörend, dass du die Gefangenen freisetzt und wo wir stumm sind und schweigen, lernen aufzustehen in Liebe. Und Jesus, wir brauchen zuerst einmal deine Liebe. Vergib uns, Herr. Wir sprechen von Vergebung und wollen die Versöhnung. Vergib du uns, Jesus, als allererster, damit du uns in die Versöhnung führen kannst. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Anne-Maria Malkusch. Und dann bis im Oktober wieder. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Vielen Dank.
Produktion von dieser Sendung ist nur möglich dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank.